Halleluja. So wollen wir jetzt zum Wort kommen, ja? Halleluja. Ich hoffe, du freust dich auf das, was Gottes Wort uns heute sagen will. Das, was er uns heute offenbaren will. Weißt du, der Herr sucht immer Herzen, die bereit sind. Amen. Weil sonst ist eigentlich vergeudete Zeit, ja? Aber der Herr sucht Herzen, die offen sind, die bereit sind, sein Wort zu empfangen. Denn weißt du, die Bibel, die lehrt uns so viel Gutes, so viel Auferbauendes, aber auch Praktisches, wie wir als Gottes geliebte Kinder, und das dürfen wir nie vergessen, Gott tut alles in Liebe, Amen, wie wir heute unser Leben mit ihm und in ihm leben sollen. Weil, weißt du, wenn du sein Kind bist, du lebst jetzt nicht mehr für dich, sondern du lebst für ihn. Amen. Und wenn du das tust, wirst du einen großen Unterschied sehen in deinem Leben. Dinge werden viel besser gehen. Amen. Du wirst Ruhe haben. Nicht immer, sondern du wirst einfach gesegnet sein. Halleluja. Und deshalb ist es für uns eigentlich, für uns alle immer sehr, sehr wichtig, Zeit zu verbringen mit dem Wort Gottes. Und zwar jeden Tag. Lies jeden Tag etwas in der Bibel. Du musst ja nicht, weiß ich, wie viel lesen. Am besten ist, du liest etwas und du denkst darüber nach. Du bittest, und wenn du zum Wort gehst, dass du ihn bittest, Herr, zeig mir, ja, zeig mir Jesus an erster Stelle, ja. Es ist wichtig, darüber nachzusinnen. Und tu das, auch wenn du schon länger gläubig bist. Weil Gottes Wort enthält für dich so viel göttliche Weisheit. Und oh, die brauchen wir. Göttliche Weisheit, göttliche Erkenntnis. Weil dieses Wort wird dir helfen, und dazu beitragen, dass jeder Tag ein guter Tag ist. Amen. Preis dem Herrn. So, Gottes Wort möchte dir und mir zuallererst Jesus enthüllen, offenbaren. Das ist das Allerwichtigste. Jesus Christus, unseren Herrn, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Schönheit. Was bedeutet das, seine Herrlichkeit, seine Schönheit? Es bedeutet sein Wesen, wie er ist, sein Charakter. Und dadurch können wir diese göttliche Gnade empfangen und diese Liebe empfangen. Aber nicht, wenn wir nur mit uns selbst rechnen immer. Wenn wir nur das tun, was uns einfällt, was wir denken. Und der Herr will uns lernen. Weißt du, deshalb möchte ich dich darin ermutigen, denn wozu haben wir die Bibel? Damit wir lernen können. Amen. Halleluja. Lies mal in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Da steht sowas drinnen. Macht nichts, ja. Danke. 2. Korinther 3, da steht das so wunderbar über Jesus. Oh, jetzt bin ich beim ersten. Hast du es schon um? Ja. Da steht genau das über Jesus, wie wir ihn erleben können. Ich lese von Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einen Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, hast du das gesehen? Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wie er ist, wie sein Wesen ist, was er getan hat für dich. Ja? Wenn wir das anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Möchtest du das? Weißt du, das musst du wirklich mögen. Das musst wirklich, ja, das muss dein Herzenswunsch sein. Paulus hat gesagt, ich lebe, aber nun nicht mehr ich, nicht mein Ich, sondern das, was ich jetzt lebe, das lebe ich durch den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat. Halleluja. So, das zu dem Thema, warum wir Jesus sehen sollen, im Wort Gottes. Halleluja. Und wenn du letzte Woche hier warst, dann weißt du, dass wir dieses Thema angefangen haben, über Gottes wunderbaren Plan der Erlösung. Und es geht eben um die Weihnachtsgeschichte. Und wir haben einiges angeschaut da und gesehen, ja. Wir haben einen Teil dieses wunderbaren göttlichen Plans der Erlösung angeschaut. Denk einmal drüber nach. Was ist Erlösung? Warum Erlösung? Weil diese Erlösung, die wir haben, die ist für uns alle ganz, ganz wichtig. Die ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Weißt du warum? Weil wenn wir sie nicht hätten, wären wir verloren. So alles andere, was wir haben oder was wir erleben, ist gut, ist schön, aber das wird alles vergehen. Ja? Aber die Erlösung nicht. Die Erlösung ist etwas, was für die ganze Ewigkeit ist. Halleluja. Erlösung, weißt du, was Erlösung bedeutet? Es bedeutet zurückkaufen, freikaufen, einlösen, wiedergutmachen. Das bedeutet Erlösung. Und das hat Christus für uns getan. Er hat uns freigekauft, weil wir waren geknechtet. Ich weiß, die Menschen draußen, sie wissen nicht, dass sie verloren sind. Sie wissen das nicht. Ja? Und wir haben es auch nicht gewusst. Aber durch Gottes Wort, durch seinen Geist haben wir das erfahren. Und das Wunderbare ist, dass Jesus alles gut gemacht hat. Es bedeutet auch Schuld tilgen. Weißt du, wenn Schuld getilgt ist, dann bist du frei. Ja? Und der Herr hat unsere Schuld getilgt. Halleluja. Freust du dich darüber? Weißt du, darüber kann man sich eigentlich wirklich freuen. Alle andere Freude wird vergehen. Aber das wird in alle Ewigkeit bei uns sein. Halleluja. So, wir reden über Jesus. Er ist unser Erlöser. Erlöser bedeutet auch Heiland. Oder Heiland bedeutet Erlöser. Preis dem Herrn. Und er möchte das für jeden von uns sein. Er möchte das für jeden Menschen sein. Er möchte Erlöser und Heiland sein für jeden Menschen. Und es ist auch unbedingt notwendig. Weißt du, so bete für deine Verwandten, bete für deine Lieben, bete in Liebe für sie. Weißt du, Gott hört unser Gebet. Aber hört nicht nur, was du sagst, sondern auch, was du im Herzen hast. Hast du wirklich Erbarmen für Menschen? Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das wäre, wenn sie in der Hölle landen? So fang an zu glauben, es gibt diesen Erlöser. Und für den, und du kannst ihn bitten. Und er wird es tun. Denk nicht, ja, du musst es alles tun. Oft reden wir ganz falsch, ja? Sagen wir vielleicht Dinge zu ihr, die sie nicht annehmen können. So, Jesus, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Sein Name ist in Hebräisch Jeschua. Und Jeschua bedeutet Retter. Halleluja. Er ist ein Retter aus allem. Preis dem Herrn. Im Psalm 91, wir kennen das, Vers 16 steht, ich werde dich mit langem Leben segnen. Das ist das, Gott, das sagt, er will dir ein langes Leben geben. Amen. Und ich werde dir zeigen, meinen Jeschua. Mein Heil, das ist Jeschua. Preis dem Herrn. So die Hauptperson in dieser Weihnachts-, in dieser Erlösungsgeschichte ist Jesus, Jeschua. Den der Vater aus Liebe zu uns gesandt hat. In diese verlorene Welt gesandt hat. Aber es gab auch noch andere Menschen, mehrere andere Menschen, die Gott in diesem wunderbaren Plan der Erlösung mit einbezogen hat. Und letzte Woche habe ich euch von zwei davon erzählt. Und zwar der Priester Zacharias, wenn du dich erinnerst, und seine Frau Elisabeth. Und dann zweitens Maria natürlich, eine junge Frau aus Nazareth. Und wir haben gesehen, wie der Engel Gabriel von Gott gesandt wurde zu diesen beiden, um ihnen eine Botschaft zu überbringen. Für Zacharias, der war ein Priester des Herrn, und wir haben gesehen, dass er in den Tempel ging, um das Räucheropfer zu bringen, und da ist ihm der Engel erschienen. Und er hat sich sehr gefürchtet. Und der Engel hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist erhört. Du wirst einen Sohn bekommen. Deine Frau wird dir diesen Sohn gebären. Und wie wir gesehen haben, Zacharias hat nicht geglaubt. Er hat gezweifelt. Und er hat gesagt, naja, woran soll ich das erkennen? Weißt du, was er damit gemeint hat? Ja, woran, gib mir ein Zeichen, ja, dass das auch wirklich geschehen wird. Und lesen wir da mal was im Lukas Kapitel 1. Und zwar lese ich zuerst im Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester. Und er und seine Frau stammten aus dem Geschlecht Aarons. Und Aaron war ja der erste Priester Israels. Und sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Das ist schön, oder? Und hielten sich in allen genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Eben, und das geht, darum geht es. Der Engel hat aber gesagt, dein Gebet ist erhört. So, weißt du, das sagt mir, wir sollten nie aufhören zu beten, Amen. Zu glauben. Amen. Nicht nur bitte, bitte, sondern glauben. Amen. Halleluja. Und hat Gott ihm gesagt, und weißt, wenn du darüber nachdenkst, war das ja wichtig, dass sie da das Kind bekommen haben. Weil Johannes war ja der Vorläufer für Jesus. Ja. Und das war eine ganz besonders wichtige Beziehung. Und der Johannes hat aber eben gedacht, na, woran soll ich das erkennen in Vers 18? Dass das alles geschehen wird. Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können und so weiter, bis diese Dinge eintreffen. Und dann in einer anderen Übersetzung habe ich es gelesen, hat der Engel gesagt, das wird dein Zeichen sein. So, das war der Zacharias. Und er ist, er war dann tatsächlich stumm. Er ging aus dem Tempel, die Menge der Leute standen draußen und haben gebetet und gewartet, bis der Priester herauskommt, denn das war so üblich. Und er hat dann den Segen gegeben und dann sind alle wieder nach Hause gegangen. Ja. Aber er konnte nicht den Segen geben, weil er konnte nicht mehr sprechen. Aber wir werden sehen, wie Gott das Ganze gewendet hat, auch für ihn. Ja? Aber die zweite Person, die wir gesehen haben, war Maria. Und ihr wurde angekündigt, die Geburt Jesu. Und weißt, wir haben in diesen beiden Menschen zwei so ganz, die beiden haben so ganz unterschiedlich auf das Wort des Herrn reagiert. Und das ist auch immer so, ja, dass Menschen ganz verschieden reagieren auf das Wort des Herrn. Aber gerade hier, weißt, in all diesen Dingen, da steht nicht nur da so, ja, geschichtlich, das war einmal, sondern wir können lernen davon. Wir sollen lernen davon. Amen. Halleluja. Er sagte, woran soll ich das erkennen? Gib mir ein Zeichen. Ja. Maria erwiderte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Obwohl sie auch gefragt hat, ja, wie das geschehen soll. Sie wollte nur wissen, weil sie hat gesagt, ich bin ja nicht verheiratet. Und der Engel hat ihr erklärt, dass der Heilige Geist über sie kommen wird, dass der Schatten des Allmächtigen über sie kommen wird. Und so wurde Jesus geboren. Aber weißt du, dennoch, nachdem der Herr all das erfüllt hat, was die beiden, was ihnen gesagt wurde, priesen sie und lobten Gott. Und sie haben erlebt, weißt du, Gott hat nicht gesagt, okay, der Zacharias, der glaubt nicht, also mache ich nichts für den. Nein. Und daraus können wir auch lernen, auch wenn wir Fehler machen. Der Herr wird dir trotzdem helfen, wenn du zu ihm kommst. Wenn wir Einsehen haben, ja, und wenn wir ihn bitten, er wird es tun. Halleluja. Gott ist einfach gut, ja. Aber wir haben gesehen, die Maria, die konnte das trotzdem annehmen. Weißt du, das war sicher nicht leicht. Man sagt, dass Maria sehr, sehr jung war und dass sie das annehmen konnte. So preis dem Herrn. Und wir lesen von der Maria in Lukas 1, von Vers 46, was sie gesagt hat darüber. Maria pries den Herrn. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Wow. Weißt du, dass Maria die erste schriftlich belegte Person ist, die Jesus ihren Retter nannte. Sie sagte, mein Gott und mein Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Und sie hat so viel ihm gepriesen hier. Das geht bis Vers 56. Sie hat auch gesagt, er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt. Die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hat, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Amen. Halleluja. Also manche haben das so beschrieben, sie hat es gesungen. Es war ein prophetisches Lied. Sie hat hier Dinge auch prophezeit. Ja? Und dann steht, Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, weil inzwischen ist sie zu Elisabeth hin, die ihre Tante war. Preis dem Herrn. Sie nannte ihn Retter. Also sollten du und ich auch immer tun. Vergiss nicht, dass du einen Retter hast. Gerade wenn die Dinge ein bisschen eng werden oder schwierig werden. Du hast einen Retter aus jeder Situation. Amen. Und er ist immer da. Und seine Güte hört nie auf. Aber der Zacharias hat auch dann den Herrn gepriesen. Das lesen wir Kapitel 1, Vers 67. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, weil als er dann nach Hause ging, geschah es und seine Frau hat diesen Sohn bekommen. Und man liest auch, vielleicht sollte man das aber auch erwähnen, lesen wir zuerst Vers 57. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Genau wie der Engel gesagt hat. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freute sich mit ihm, mit ihr. Als das Kind, weil sie hat ja vorher den Herrn auch schon so gepriesen, die Elisabeth. Weißt du, damals war das, ist das so Ort als Schande angesehen worden, wenn man keine Kinder hat. Also als ob Gott das tut, ja, als ob er einen straft. Aber das ist natürlich nicht so. Aber Leute denken das oft. Und dann steht, als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach, nein, sagte sie, er soll Johannes heißen, weil das hatte der Engel gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes heißen. Genauso wie er zu Maria gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, du sollst ihn Jesus nennen. Und dann geschah das Wunder. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, haben alle gesagt. Wieso Johannes? Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Und während sie alle noch darüber sich wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Halleluja. Ist das nicht gut? Halleluja. Aber weißt du, es war, glaube ich, sehr gut und die Weisheit Gottes, dass er nicht reden konnte, während sie schwanger war. Wer weiß, was er alles gesagt hätte, ja? Was vielleicht nicht gut gewesen wäre. Und daraus können wir auch lernen. Ja, es steht in der Bibel, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird davon essen. So, das heißt, wenn du Gutes redest, ja, rede nicht Tod, rede nicht Böses, rede nicht Schlechtes. Und das hat der Zacharias hier gelernt, glaube ich, ja. Zweifel, sprich nicht deine Zweifel. Deshalb hat ja Jesus gesagt, sorget nicht und sagt, was werden wir? So mit dem Reden bringen wir zum Ausdruck, was wir glauben. Ja? Aber wir sehen, wie wunderbar das ist. Er pries Gott. Zacharias im Vers 67, der Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Halleluja. Und das ist auch sehr lang. Und er hat wunderbare Dinge gesagt. Er hat gesagt, er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Gott vergisst nie seinen Bund. Auch den er mit uns hat, durch Jesus. Ja? Er denkt an den Eid, den unser Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Halleluja. Und dann hat er über das Kind prophezeit. Denn du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das hat Johannes dann gepredigt. Tut Buße und der Herr wird euch retten. Also in anderen Worten, wendet euch ab von eurer Sünde. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Und darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen. Oh, das ist auch eine Prophetie auf Jesus. Ja? Um denen Licht zu bringen, die in Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Das möchte er auch für uns tun. Dass unsere Wege, unsere Schritte immer auf dem Weg des Friedens sind. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? So, wir haben gesehen, wie der Herr das alles umgedreht hat, ja, und wie er gewirkt hat. Und zum Schluss möchte ich euch noch zwei Leute vorstellen. Und zwar in Lukas Kapitel 2, von Vers 25. Lukas 2, von Vers 25. Da steht etwas über die Begegnung mit Simeon. Es war so, dass inzwischen natürlich Jesus geboren wurde. Und dann war es für die Juden damals die Pflicht, mit ihr Kind in den Tempel zu bringen. Ja? Und das taten sie auch. So wie wir das beim Johannes gesehen haben. Aber hier, als Maria und Josef in den Tempel gingen, vielleicht lese ich das vor in Vers 21. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Und dann waren sie eben da im Tempel, um das Kind darzustellen, den Herrn zu weihen. Ja? Und dann steht in Vers 25, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Und Simeon bedeutet einer, der hört. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Hilfe hier bedeutet eigentlich, wird anders übersetzt, der Trost Israels. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Wow. Weißt du, solche Dinge kann der Heilige Geist tun. Er kann uns Dinge aufzeigen. Ja? Er kann uns Dinge zeigen, jetzt, aber auch was jetzt kommt. Weißt, die meisten von uns sind oft ziemlich unvorbereitet, was kommt. Ja? Aber der Herr will uns vorbereiten darauf. Und das hat der Simeon irgendwie verstanden. Und wir sehen aber hier auch, dass betont wird immer, dass das durch den Heiligen Geist geschieht. Das hat nicht er sich ausgedacht, sondern der Heilige Geist steht hier. Durch den Heiligen Geist war ihm gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun die Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Denn mit eigenen Augen habe ich das Heil, die Rettung gesehen. dass du für alle Völker bereitet hast, für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und dann steht, dass Maria und Josef waren erstaunt, als sie Simeon so über dieses Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. So Gott muss das manchmal aufzeigen, was in unserem Herzen ist. Und besonders hier, und das war auch so, ja, viele sind zu Fall gekommen. Aber viele, viel mehr wurden aufgerichtet durch das Leben, durch Jesus, durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und da gehören wir ja auch dazu, oder? Halleluja. Und dann steht in Vers 36, in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel. Sie betete, sie fastete. Und auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Sie ist dort gewesen und muss das Gespräch gehört haben, dass Simeon gesagt hat, nun habe ich meinen Retter gesehen. Ja. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Sie pries Gott. Und was sie dann tat, sie erzählte alle, die sie kannte, die warteten auf das Kommen des Messias, weil das haben die Juden ja getan. Die haben immer gewartet auf den Messias, das tun sie ja heute noch, obwohl er schon gekommen ist. Ja. Aber es gibt auch welche, die ihn angenommen haben. Sie sagte ihnen allen, hey, der Messias ist gekommen. Halleluja. Weißt du, was es eigentlich auch unsere Aufgabe ist? Der Messias ist gekommen. Der Retter ist gekommen. Wenn man das nicht weiß, wie kann man glauben an ihn? Halleluja. Von diesem Tag an erzählte sie jeden in Jerusalem, der darauf wartete, dass der Messias gekommen war. Und weißt du, diese beiden sind auch für uns ein Beispiel. Weil sie warteten auf den Erlöser. Sie warteten auf den, der ihr Messias ist. Und wir warten jetzt nicht in dem Sinn, ja, weil er ist ja gekommen und wir haben ihn angenommen. Aber wir warten auf seine Wiederkunft. Amen. Wir leben in einer Zeit, wo wir einfach wissen, er wird ganz bald kommen. Amen. Und deshalb möchte ich zum Schluss lesen 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Und hier schreibt Paulus. Paulus hat eine Vision gehabt. Der Herr selbst, Jesus selbst hat ihm das gesagt. Ja? Und die Leute in dieser Gemeinde in Thessalonicher haben damals ihm geschrieben oft. Deshalb hat Paulus auch die Briefe geschrieben. Und Leute, also Gläubige unter ihnen sind gestorben und sie haben gefragt, ja, was ist jetzt mit denen? Ja. Und deshalb sagt er hier, kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Amen. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Und dann sagt er, außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort vom Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Das heißt ganz praktisch, die werden alle aus den Gräbern kommen. Okay? Danach werden wir oder die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das sollte unsere Gewissheit sein. Ja, was Paulus hier spricht, ist, ihr müsst verstehen, dass die Wiederkunft Christi in zwei Teilen ist. Ja? Der erste Teil ist, er kommt für die Gläubigen, für seine Gemeinde, für seine Braut. Und eben da gilt dieses, dass die Posaune und dass diese Stimme gehört wird. Wir werden ihn hören, die Welt wird es nicht hören. Alles, was die Welt sehen wird, ist, dass wir plötzlich weg sind, dass Millionen Menschen weg sind. Ja. Und wir werden in den Wolken, das ist die sogenannte Entrückung der Gemeinde. Und wir kommen immer näher zu diesem Zeitpunkt. Weil Jesus davon geredet hat, du kannst es lesen in Matthäus 24 und in anderen Stellen, wie Jesus gesagt hat, was sein wird, ja, in dieser Zeit, in dieser Endzeit. Viele Erdbeben, ja, viele Katastrophen, viel all die Dinge, die wir jetzt sehen. Ja. Und ja, das kann ja noch weitergehen, weil er hat gesagt, das ist der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Und als Frau weiß man, was das heißt. Der Anfang, ja, da ist dazwischen wieder Ruhe, ja. Aber dann geht das immer schneller, ja. Und wir sehen, dass die Dinge heute zu schnell geschehen. Kaum ist dieses Drama, kurz vorüber kommt das nächste, ja. Aber wir haben diese Hoffnung. Amen. Wir haben diese Hoffnung, Jesus wird uns abholen. Und das hat er selber gesagt in Johannes 14. Das ist der letzte Vers. Johannes 14, 1 bis 3. Halleluja. Freust du dich? Halleluja. Weißt du, solltest wissen, dass der Herr das alles vorbereitet hat. Halleluja. Jesus hat gesagt, er wird kommen. Und er hat vorher gesagt, lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern. Egal, was du siehst in der Welt, egal, was geschieht, lass dich nicht in deinen Glauben erschüttern. Luther sagt, fürchtet, er hat, lasst euer Herz nicht erschrecken. Fürchtet euch nicht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Weißt du, was da eigentlich steht im Text? In der englischen Übersetzung kannst du das lesen, Mansions. Das ist ein großes Haus, das ist ein Herrenhaus, das ist ein Riesenhaus. Ja. Und wir wissen das ja auch, wir haben auch Bücher von Leuten, die im Himmel waren, aber wieder zurückgekommen sind, die das beschreiben, wie groß das alles ist. So, du kriegst nicht nur eine kleine Hütte oder so. Ja. Gott hat Gutes vor. In meines Vaters Haus sind viele große Häuser. Und Jesus hat gesagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. So Jesus hat gesagt, ich gehe hin und ich bereite den Platz vor. Das ist das, was er jetzt tut. Ja? Er bereitet den Platz vor. Halleluja. Und wahrscheinlich können wir uns das gar nicht vorstellen, wie großartig das sein wird. Ich hoffe, du bezweifelst das nicht. Nein? Du kannst ruhig lächeln, dann weiß ich, du glaubst das, ja? Du nimmst das an. Halleluja. Jesus hat es gesagt. Und weißt du, was Jesus sagt? Das sitzt, ja? Das wird geschehen. Halleluja. Er wird kommen. Halleluja. Aber bis es soweit ist, wollen wir ihm vertrauen. Und in all diesen, in dieser Geschichte sehen wir, wie Menschen Gott benutzt hat, geführt hat. Und weißt du, dass das für uns zu lesen ist, ist ganz was Wunderbares. Ja? Weil es bestätigt, dass er der Messias ist. Dass er derjenige ist. Er allein rettet. Ja? Dass er der Retter ist. Halleluja. Und niemand andere. Und das ist das, was die Welt braucht heute. Das sollte sie hören. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Amen. Danke, Herr. Lasst uns gemeinsam dem Herrn danken. Vielleicht möchte jemand von euch danken. Und auch nicht vergessen zu bitten für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Amen. Halleluja.